Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Dieses Mal besprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, den Film Joker von Todd Phillips. Wir gehen dabei auf alle Handlungsdetails ein oder zumindest nehmen wir keinerlei Rücksicht auf Spoiler. Ein kurzer Disclaimer. Im Gegensatz zu dem, was ich in meinem Gespräch mit Fabian behaupte, erhält Gary Glitter keinerlei Tantiemen für die Nutzung seines Songs im Film Joker. Das habe ich erst nach der Aufnahme erfahren. Jetzt geht's los. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold. Wie fangen wir denn an mit dem Joker? Ich erinnere mich dunkel, das muss irgendwann um Suicide Squad rum gewesen sein, dass davon die Rede war, dass es einen Joker-Prequel geben soll. Und dann hieß es auch erst noch, das könnte mit dem Jared Leto sein. Und dann hieß es aber nach Nein, es hat damit nichts zu tun. Und dann gab es da viel hin und her. Und dann irgendwann kam, dann hieß es auch, dass Robert De Niro, nein, nicht Quatsch, dass Martin Scorsese den machen würde. Und nee, der produziert ihn wohl. Und und dann kam halt irgendwie der Cast dann zusammen und Joaquin Phoenix als Joker, und dann ging es auch darum, ist das der Joker? Dazu muss man sagen, der Joker ist eine Figur, die im Gegensatz zu vielen anderen Comicfiguren klassischerweise keine Origin-Story in dem Sinne hat. Weswegen durchaus auch Comicfans der Ansicht waren, braucht man den Film? Oder ist das eine sinnvolle Idee, dieser Figur eine Vorgeschichte zu geben? Und dann gab es noch eine ganz andere, und das ist Teil von dieser Kontroverse zu dem Film, das Ding, dass der Joker und die Leute, die auch auf den so ein bisschen auf dieses nihilistisch zerstörerische ansprechen, dass das so eventuell so eine Online-Community von unrecht behandelt gefühlten dicken weißen Jungs, die in ihren Kellern sitzen und dann irgendwann Amok laufen, irgendwie als Blaupause dienen würde. Was aber, und da muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, also so ähnlich habe ich vorher auch gedacht. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, so was für ein Quatsch. aber trotzdem muss ich sagen, naja, also jetzt haben wir halt eben diesen Film. Dieser Film, der in Venedig nicht Palme, aber den großen Preis, Goldener Löwen gewonnen hat. Und es ist davon die Rede, dass Joaquin Phoenix doch jetzt seinen Oscar bekommen könnte damit. Und gleichzeitig gibt's halt diesen Todd Phillips, der Regisseur, der ansonsten für so klamaukige Komödien schon seit den 90er Jahren wie Road Trip und eben die Hangover-Trilogie bekannt ist, der dann mit so Aussagen glänzt, dass er ja keine Komödien mehr machen möchte, weil ja diese Political Correctness und so Woke-Culture Comedy kaputt gemacht hätte, was totaler Quatsch ist, da es jede Menge gute Komödien gibt, die regelmäßig rauskommen aktuell. Also, und jetzt haben wir halt eben diesen Film, Joker. Auch nicht The Joker, sondern Joker. Wie hat er dir gefallen?
Gute Anmoderation, kann man schon mal sagen. Das eine war mir gar nicht so bewusst, dass der keine Origin-Story hat, so im klassischen Universe. Ich habe nur so als Ergänzung gelesen dazu, dass auch, also da blicke ich ja eh mal nicht so ganz durch, wie das mit dem Universe, Extended Universe, DC Universe. Und irgendwie ist es ja wohl offenbar so, dass dieser Film, also das ist ja ein DC-Charakter, aber der Film zählt jetzt nicht streng zum DC Extended Universe, sondern soll wohl angeblich eine neue Reihe von so Standalone-DC-Filmen, die irgendwie DC Black soll die oder so heißt.
Nee, da bist du, glaube ich, da bist du jetzt gerade auf einem falschen Dampfer, weil DC Black ist meines Wissens eine neues Sublabel bei den Comics, und das ist so ein bisschen die Erwachsenen-Comics, was früher Vertigo waren. Die haben halt Vertigo eingestampft, was ein guter Imprint war, meines Meinung nach. Da gesehen, wenn gute Sachen erschienen. Also sowas wie Saga ist, glaube ich, doch Vertigo, oder? Vertigo. Saga ist Quatsch, Saga, nee, Image, ist, Image. Saga ist Image, pardon. Nee, aber
also da müssen wir mal, egal. Oder vielleicht heißt es auch anders, aber es ist jetzt nicht ein Film, der so sich einfügt.
Ja, weißt du, was das ist? Das ist ein Film. Das ist ein Film, der einfach nur ein Film ist, und es ist kein Cinematic Universe, was ja ehrlich gesagt ganz ehrlich auch mal ganz okay ist, wenn ein Film einfach mal ein Film ist. Genau, der hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, und dann ist gut. Aber ich weiß es nicht, ob wenn der Film jetzt so richtig, der ist ja richtig erfolgreich. Der hat den Vorjahresrekord von Venom für Oktober-Veröffentlichung, was die Einspielergebnisse in den USA angeht, gebrochen. Ich fürchte fast, wir sehen den Joaquin Phoenix nicht zum letzten Mal als Joker dieses Jahr. Und dann ist das ganz schnell wieder vorbei. Aber er ist natürlich, hat dieser Film keine Continuity mit dem von Zack Snyder mehr oder weniger geschaffenen DC-Filmuniversum. Aber das ist, glaube ich,
ja, auch, und das ist auch gut so, glaube ich.
Ja, das ist weitestgehend auch vorbei. Was mir gar nicht, dieses Universum, also es gibt noch eine Fortsetzung so zu Wonder Woman, die ist aber auch verschoben worden. Statt dieses Jahr kommt die erst, ich glaube, nächsten Frühling raus. Der Wonder Woman Film war aber meiner Meinung nach auch, achso, es gibt ja noch Aquaman, da wird es auch noch eine Fortsetzung geben, aber Ben Affleck ist nicht mehr Superman, ist nicht mehr Batman, und ich weiß auch nicht, ob Henry Cavill nochmal als Superman wiederkommt. Also insofern, wenn du die zwei austauschst, dann ist es auch wieder ein neues Universum. Ja, also,
Aber das, wie gesagt, finde ich ja gut eigentlich. Das macht es auch dann möglich, den Film so zu erzählen, im Unterschied, weil ich habe so jetzt mal so am Wochenende Zeit gehabt, am Samstag, und habe mir den ersten Batman-Film von Tim Burton nochmal angeguckt, wo Jack Nicholson als Joker spielt.
Und da hat der Joker auch eine Origin-Story.
Und da hat er tatsächlich auch eine Origin-Story, ja, also eine relativ kurze. Und dann habe ich mir nochmal The Dark Knight Rises angeguckt. Ich schmeiß sie immer durcheinander. Das ist der, wo Heath Ledger den Joker
spielt. Das ist, oder? The Dark Knight.
The Dark Knight? Ja, ja. The Dark Knight. Dieses ganze, also das, da fremdle ich ja immer so ein bisschen mit dem Nolan-Universum. Aber ich meine, okay, der Jack Nicholson hat so das basiert ja auch dann auf verschiedenen Comics und so, ne? Das irgendwie Red Hood oder so heißt es, dass er dann in dieses Säurebad fällt und dann wahnsinnig wird und entstellt ist und dann. In dem Film ist halt das Neue, dass er noch dieser Gangster ist. Aber er ist auch ein relativ flacher Charakter, der einfach da ist. Und Heath Ledger noch viel mehr, der kommt so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja, aber das ist die Stärke des Charakters. Die Stärke des Charakters ist, dass er einfach
genau
da ist.
Genau das macht der Film komplett anders. Und deswegen geht er in eine komplett andere Richtung, ist meines Erachtens, ich habe ihn gerne geguckt, er hat mir gefallen, er ist aber dann so ein bisschen austauschbar, also es ist halt dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass er dem Joker den Zauber nimmt oder so, weil er macht einfach einen anderen Approach, das ist okay. Aber es ist halt dann so eine Story, die jetzt nicht unbedingt super originell ist. So ein Typ, der halt so ein Downfall erlebt oder so durchdreht, das ist halt irgendwie so die Taxi-Driver-Geschichte.
Ja, genau. Also
wenn man es brutal ausdrückt. Dass der schön austrafiert ist, dass der Joaquin Phoenix eine sehr gute Leistung da bringt, dass das Ganze auch schon so einen gesellschaftskritischen Unterton so ein bisschen hat. Das finde ich, funktioniert alles ganz gut. Aber es ist halt auch, ich bin deswegen finde ich auch eigentlich nicht, dass der Film irgendwie jetzt besonders gefährlich ist oder dass der einen besonders krassen Einfluss oder manipulativ ist oder so, weil dafür ist er zu sehr handelsüblich wie andere Filme, die das auch machen. Also da macht er nicht so viel anders. Ich meine, der ist halt, dieser Joker ist halt ein extrem charismatischer und man leidet ein bisschen mit ihm mit, weil man halt diese ganze Origin-Story halt sieht und sieht, wie der Joker zum Joker wird. Aber das ist jetzt nichts, wo ich total was ganz Neues gesehen habe. Oder auch, und es ist halt so diese Shock-Value oder dieses Überraschungselement und dieses, was wirklich die anderen Joker dann haben, das ist halt einfach weg. Dass du halt nicht genau weißt, wo kommt der her, warum ist der so drauf. Der ist halt einfach so das klassischerweise würde ich sagen, dieses nihilistische, Mephisto-mäßige Element, das einfach so komplett alles aus Lust an der Zerstörung auch alles kaputt schlägt. So, und da eben so den Konterpart zu Batman bildet.
Ja, also der Film ist meiner Meinung nach, also ich fand den Film auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ihn nihilistisch nennen würde. Also der Charakter ist nicht mehr nihilistisch, sondern der Film ist so, er ist einfach aus, also auch erstmal das Positive, ne? Also ja, das ist eine gute Performance von Heath Ledger, ja, von Joaquin Phoenix. Es ist so eine typische Darstellung, also so eine Extrem-Performance, die oft von den Oscars gewürdigt wird, also krasse Verwandlung, ne, abgemagert, war wahrscheinlich auch ungeheuer methodmäßig unterwegs und hat wahrscheinlich alle auf dem Set furchtbar genervt damit. Ja, ich räume dem gute Chancen ein. Ich habe auf Facebook im Scherz geschrieben, ich würde wetten, dass Joker beste Komödie und er bester Hauptdarsteller Komödie bei den Golden Globes gewinnt. Aber das sollte
ja, so, mit diesen bescheuerten Kategorien immer.
Genau, weil die Kategorien bei Golden Globes so bescheuert sind und die werden das nicht trauen, das als Drama auszuzeichnen. Und ja. Es wäre wirklich absurd, wenn das passiert, aber ich schließe es nicht aus. Naja, aber das Positive, ne? Performance, ne? Der Film sieht auch viel, viel besser aus, als man einem Todd Phillips zutrauen würde. Also sowohl
von
der Inszenierung, aber vor allem die Ausstattung, Kostüme ist wirklich.
Diese 80er-Jahre-Atmosphäre.
Ja, wobei ich finde, der Film hat noch mehr was so späte 70er. Also ich war auch erst verunsichert, als ich dann gesehen habe, ach, 81 spielt der. Ja, und der Film hat auch eine ziemlich klare Blaupause. Das ist noch mehr als Taxi Driver, ist es wohl The King of Comedy von Robert De Niro, mit Robert De Niro in der Rolle des Joker sozusagen und Jerry Lewis in der Rolle, die hier Robert De Niro verkörpert. Also das ist auch
habe ich auch von gelesen. Ich kenne den Film nur leider nicht.
Ja, da geht es eben um einen scheiternden Comedian, der einen Late Night Comedian und Talkshow Host, gespielt von Jerry Lewis, ist der Talkshow Host in dem Fall, entführt vor laufenden Kameras, meine ich. Das ist zumindest da so, dass das eskalierende Finale so ein bisschen. Und der Film hat wohl einige Storybeats, die so eins zu eins wie eine Hommage an den Film sind. Aber dafür müsste ich mir auch tatsächlich King of Comedy mal angucken. Ich finde aber auch, dass das Finale auch so ein bisschen an Taxi Driver erinnert, weil Taxi Driver erinnert dann ja auch so mit so einem total übertriebenen so Schusswechsel und so, dass er wie so westernmäßig sich dann so ein Schussgefecht liefert mit der Polizei, ne? Also meine dunkle Erinnerung an Taxi Driver. Aber mir war der Film beim Gucken einfach nur ungeheuer unangenehm. Und als er aus war, war ich froh, dass er vorbei war. Und das ist auch ein Film, den ich so schnell nicht nochmal gucken möchte und vielleicht auch nie wieder gucken werde. Weil ich das Gefühl habe, er sah schön aus, aber er hat eigentlich nichts zu sagen. Das ist so, es ist keinerlei. Ja, natürlich ist das schlecht, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Aber nicht jeder, der schlecht behandelt wird, hat diese Reaktion. Und das ist halt eben auch, es gibt eine Batman-Geschichte, die heißt The Killing Joke. Die erzählt auch eine Art Origin-Story vom Joker. Und in dieser Story möchte der Joker, was ihm widerfahren ist, in anderer Art und Weise, ich glaube, Commissioner Gordon antun ich weiß nicht, ob er die Tochter von Commissioner Gordon tötet oder ob sie dadurch querschnittsgelähmt wird, irgendwie eins von beiden. Nee, querschnittsgelähmt wird es, glaube ich, erst später, wenn sie irgendwie, wobei ich schmeiß jetzt Sachen durcheinander, ob sie wirklich Batgirl ist, weiß ich gar nicht mehr, die dann später ein anderer Charakter wird, ist auch egal. Auf jeden Fall, in dieser Story geht es wirklich eben genau darum, dass der Joker etwas versucht zu replizieren, das aber eben aus Batman nicht böse macht. So. Und da geht es eben darum, dass es eben trotz, also ja, dass es eben dass es noch was anderes gibt, also dass nicht alles immer die gleichen Kausalitäten zu den gleichen Ergebnissen führen und so weiter. Ich kann aber auch sein, dass ich jetzt gerade dieser Geschichte irgendwie extrem Unrecht getan habe und dass irgendwas anderes ist. Aber in dieser Story ist der Joker auch ein Comedian. Bevor er Joker wird. Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, der Film, wie gesagt, sah gut aus, ne? Extrem tolle, wirklich Kulissen und Auswahl von, wo sie gedreht haben. Ich musste direkt nachgucken, wo diese tolle Treppe ist, die er mal raufläuft und dann noch nachher runter tanzt. Die ist in der Bronx. Und zwischen Shakespeare und noch irgendwas Avenue verbindet diese zwei Blocks, die halt eben so einen extremen Höhenunterschied haben. Ansonsten wurde der Film ganz viel in New Jersey gedreht. Naja, und der Film, die Stadt hat auch sehr viel mehr von New York und es ist auch von Wall Street die Rede, die bekannterweise in New York ist und nicht in Gotham City. Und jetzt komme ich halt eben in eine Richtung, wo ich mir denke, so wäre dieser Film nicht besser gewesen, wenn er noch weniger mit Batman zu tun gehabt hätte? Also die ganze Inszenierung von Thomas Wayne und die, dass er dann, dass der Joker, für mich ist es auch nicht der Joker, für mich ist es ein Joker, dass der Arthur-Charakter, Arthur
Fleck,
genau, Arthur Fleck, da dann Bruce Wayne begegnet und von einem bärtigen Alfred, der mir so auch nicht so richtig als Alfred rüberkommt, dann drangsaliert und weggeschickt wird und verjagt wird. Und auch die wiederholten Konfrontationen bis hin zu, und ach übrigens, ne, wir reden natürlich inklusive Spoiler, werde ich im Intro auch schon gesagt haben, aber an dieser Stelle spätestens, bis hin zum Finale, das dann im großen Chaos inspiriert von seinem dann irgendwie doch Kreuzzug gegen die bösen Reichen, dann ein Clown maskierter dann vorsätzlich die Eltern von Batman umbringt, inklusive fliegende Perlen. Also das ist so das ultimative Batmans Urszene sozusagen, als visuelles Klischee, hat man dann auch wieder drin. Was auch so ein Stück weit ähnlich ist wie beim Burton Batman, eben der Prä-Joker, Kriminelle, auch der Erschaffer von Batman ist, weil derjenige ist, der seine Eltern erschießt.
Ja, ja.
Das hat halt das hat Tim Burton aber sozusagen erfunden für seinen Batman-Film. So, und ich hätte das Gefühl gehabt, hätte man das Ganze viel mehr, aber dann wäre es auch noch mehr The King of Comedy gewesen wahrscheinlich, hätte man stattdessen als potenzielle Vater Figur komplett den Robert De Niro genommen. Das hätte sich, finde ich, narrativ angeboten. Ja, und es ist auch so ein paar andere Sachen, die ich so ein bisschen klischee-mäßig fand. Ich würde gern auf die Figur eingehen, die von der Zazie Beetz gespielt wird, die schwarze Nachbarin. Und zwar fangen wir mal am Ende an. Was meinst du, ist mit der passiert? Hast du da eine Meinung, dass da was passiert ist? Oder glaubst du, in dieser Szene, die diesen klischeemäßigen Reveal hat, das war alles nur eingebildet, die mir dann wenigstens das doofe Gefühl genommen hat, dass das super unrealistisch und unglaubwürdig ist, dass die sich mit ihm abgeben würde? In dieser Szene, die ich übrigens gut fand, war eigentlich auch gut rübergebracht, so, und dann das auch was ich ein bisschen klischeemäßig fand, war dann, das habe ich in dem Moment, als er an ihrer Tür einfach so reingeht, in dem Moment wusste ich, oh, jetzt gleich sehen wir die Zusammenschnitt von allen Szenen, wo sie mit ihm zusammen war, wo man sieht, dass er alleine war. Das wusste ich so zwei, drei Sekunden, bevor diese Szene anfing, wusste ich, oh, das sehen wir gleich, und es kam genauso, deswegen, das meine ich von wegen, aber gut, das ist natürlich ein Visual-Ding und es wäre noch schlimmer gewesen, als wenn wir da jetzt ein Voice-Over gehört haben, er hat sich alles nur eingebildet. Oder ich habe mir alles nur eingebildet.
Oh mein Gott, ich habe mir alles nur eingebildet.
Aber ich finde, das wäre auch schon durch ihre Aussage, oh, your name is Arthur, you live down the hall, should I call your mom? Is everything okay? Und dann schwingt das so um, dass sie Angst hat. Und dann sieht man ihn, glaube ich, auch diese Fingergun-Geste an die Schläfe machen. Und die Szene ist vorbei. Und viele Leute haben das so interpretiert. Na, viele. Ich weiß nur von anekdotisch von mindestens zwei Personen unabhängig, die meinten, das sei doch sehr stark suggeriert, dass er sie umgebracht habe.
Ich habe auch überlegt, oder wir haben auch danach drüber diskutiert mit den Leuten, die drin waren. Aber ich glaube nicht.
Also es würde meiner Meinung nach auch nicht in das Muster passen, dass der Film dann seinem Handeln gibt, weil er hat ja doch irgendwie so eine Rache-Motivation.
Ich glaube,
Rache,
das eskaliert
Motivation.
Ja, zusehends halt. Er wird da irgendwie, er ist an diesem Punkt noch nicht so weit, glaube ich.
Naja, ich weiß es aber nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wann das ist. Das ist ja
nachdem. Jetzt weiß ich auch nicht genau, ob das schon nachdem er
den, das ist nach dem Mord. Das
mit
ist
der
nach
Schere umgebracht hat. Ja, okay.
Moment, das ist bevor er die Leute mit der Schere bevor er den großen Dicken mit der Schere umbringt. Also es ist, nachdem er an Wayne Manor war, glaube ich. Entweder das oder aber nachdem er in dem Theater war, im Kino. Da bin ich aber nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden. Weil,
Nee, das ist doch, nachdem er in dem Krankenhaus war und die Akte gelesen hat, oder?
Oder aber nachdem er seine Mutter umgebracht hat. Das ist es. Es ist, nachdem er die Mutter umgebracht hat. Aber ich weiß nicht mehr, wann er die Mutter umbringt. Ob das, also das ist, nachdem er all das erfahren hat.
Nachdem er diese Akte gelesen hat.
Ja, was auch übrigens, da habe ich nicht bei, in dem Moment nicht drüber nachgedacht, dass es eine haarsträubend unrealistische Szene ist, dass dann irgendwie so ein, was auch immer, ein Mitarbeiter in der Psychiatrie, in der psychiatrischen Klinik, aus einer Akte einfach vorliest und dann merkt, oh, ich darf das dir gar nicht geben und sich dann klauen lässt. So, du hättest das ja auch gar nicht vorlesen dürfen. Aber ist okay, das war ansonsten alles gut gespielt und so, deswegen will ich da jetzt nicht, auch eine steile These, das ist mir nicht so aufgefallen. Also, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, was hat der Film für eine fragwürdige Politik? Also, was ist dessen, weil Joker ist, also wird in so eine leichte Robin Hood-Ecke gestellt innerhalb des Films von seinen, in Anführungsstrichen, Gefolgsleuten, die sich da bilden, weil es eben so zufälligerweise nicht einfach nur Arschlöcher waren, sondern reiche Arschlöcher, die er umgebracht hat in der U-Bahn. Und dann wird das Ganze so kreuzzugmäßig und dann mit, ja, das hat auch, das hat auf jeden Fall, ich muss da an, also mich, auf mich hatte das, hat das, bei mir hat das verschiedene Assoziationen geweckt. Einerseits so ein bisschen Purge, obwohl ich da noch nie einen Film von gesehen habe. Andererseits Anonymous und so ein bisschen Occupy Wall Street. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da so einerseits die die Reichen böse sind und andererseits aber auch die, die dagegen böse Reiche sind, anverstrichen, sind eigentlich auch böse. Also, oder zumindest fehlgeleitete, deswegen meine ich halt eben, der Film ist so nihilistisch, ne? Also, dass das so, wenn man das so politisch sehen möchte.
Ich glaube, der Film spielt mit der Uneindeutigkeit da. Aber er hat, also ich habe so ein, zwei Purge-Filme sehr, sehr unangenehmerweise gesehen und auch nicht gemocht. Aber man, also es ist ein interessanter Vergleich. Man erkennt da ein bisschen so Motive wieder, einfach auch die Lust daran, das zu zeigen, was passiert, wenn so ein Ausnahmezustand ist. Ne? Einfach so damit zu kokettieren, so ein bisschen, auch als Regisseur, als Film. So, guck mal, ich zeig dir das jetzt. Und so ein bisschen, um Angst zu schüren. Aber also, eine politische Agenda würde ich da überhaupt nicht dahinter sehen.
Nee, also das ist auch weniger
in irgendeiner Form.
Vielleicht ist es deswegen auch nicht so richtig politische Agenda, aber er ist halt so, alles ist schlecht, alle sind böse, die Welt ist schlecht und ungerecht und das meine ich halt eben auch ein bisschen so dieses nihilistische, aber der Film, der Meinung nach,
ist der Film
auch nicht schlau genug, um eine Meinung zu haben.
Ja, da ist der Film nicht klug genug, genau. Da ist der Film weniger klug, als er es vorgibt, weil es ist auch nicht so durchdacht. Weil der Joker, ich habe auch heute nochmal drüber nachgedacht, der Joker oder der Arthur Fleck vielmehr, was ist denn das überhaupt für ein Typ? So, das ist ja auch einer, der halt, gut, der ist halt so ein Pechvogel. Irgendwie, es geht alles schief, was er macht, aber er ist auch irgendwie kein sympathischer Charakter eigentlich. Man hat so ein bisschen die Sympathie damit, dass er halt so der Loser ist. Also man hat so ein bisschen Mitleid halt. Mhm. Aber es ist ja eigentlich niemand, der wirklich daran interessiert ist, irgendwie was Gutes zu tun oder so. Und dieses okay, make people happy, so, das sagt er zwar immer, aber das nimmt man ihm auch eigentlich nicht so ab. Also der ist auch ein bisschen so ein, der hat auch irgendwie keinen so richtigen Kompass.
Ja, also seine...
Ist ein bisschen so eine leere Figur.
Also sein, ich finde es ganz schwierig, den, also das jetzt realistisch als Darstellung von einer psychischen Erkrankung zu sehen, weil das würde ich eher, der lebt ja vollkommen losgelöst von dem, was die meisten als Realität wahrnehmen. Also, und dann ist ja nur dieses, das wollte ich immer noch mal googeln, ob es sowas wirklich gibt, weil das mit diesem mit diesem zwangsmäßigen und unkontrolliertem Lachen, das finde ich fast ein ganz, das finde ich ein interessantes Motiv, weil das so tragisch ist, also so oder so bitter, ironisch.
Nicht das ist ein schönes, ne? Erzählerisches Mittel.
Ja, genau.
Also das ist halt das, so vielsagend.
Ja, Aber dass er irgendwie Gewaltfantasien hat und sein Leben hasst und auf irgendwie, also das ist alles sehr schwammig, ne? Also der ist in irgendeiner Form in einer Behandlung, aber das ist auch keine Therapeutin, mit der er da spricht, sondern irgendwie eine Sozialarbeiterin oder vielleicht ist es auch eine Therapeutin, die halt eben von Social Services bezahlt wird. Und dann kriegt er gleichzeitig irgendwelche Medikamente und ungeheuer viele, aber es macht auch keinen großen Unterschied, ob er aber drauf ist oder nicht.
Also ich fand deswegen, den Punkt ganz halt
so,
interessant.
Ich glaube, das ist so der Film, wenn du so ein bisschen dran anfängst, dann rumzukratzen, das ist wie ein wunderschön bemalter Ballon. Und wenn du ganz klein ein bisschen anfängst, an der Farbe zu kratzen, macht's puff und ist weg.
Also ich habe tatsächlich schon gedacht, den könnte ich mir nochmal vielleicht genauer angucken oder ich hätte Lust, den nochmal zu gucken. Deswegen fand ich es interessant, dass du gesagt hast, dass du es unangenehm fandst. Wobei,
ich muss ihm zugutehalten, dass er nicht zu lang war.
Er hat eine gute Länge, ja. aber er hat auch so ein bisschen das Potenzial, so in manchen Szenen, dass man es eigentlich nicht so gerne sehen will oder dass man es irgendwie nicht so erträgt oder dass es das so ein bisschen auch wirklich das zu sehr ausgewalt oder zu sehr einem unter die Nase gerieben wird, wie dieses, also es wird so ausbuchstabiert, wie er wirklich so immer weiter
hinabsinkt. Ja, und auch wie böse die Welt ist, so.
Und das hat sowas, und das hat so ein bisschen dann sowas voyeuristisches dann, oder sowas, Gewaltporno-mäßiges oder so, oder das ist halt dann irgendwie, das
Elends
so ein bisschen ausstellt. Porno. Ja. Das stellt, und da ist es, da ist der Film, glaube ich, auch nicht so richtig sensibel. Wobei ich heute in der Süddeutschen ein Interview gelesen habe mit Joaquin Phoenix, wo er über die Rolle gesagt hat, er möchte, da wurde er gefragt, ob er psychische Krankheiten auch recherchiert hat, um diese Figur zu spielen. Und da hat er gesagt, nee, das hat er eigentlich fast gar nicht gemacht. Und er ist sich auch nicht sicher, ob der Typ wirklich psychisch krank ist oder ob er einfach durch diese ganzen Sachen, die ihm widerfahren, so in diese Ecke gedrängt wird, so zu agieren, wie er es tut. Also ob er einfach ein Produkt dieser Umstände ist. Wobei das ja auch eine Psychose oder sowas auslösen kann, wenn er die ganze Zeit so
ja, Trauma Sachen eben, erlebt. Ne? Also
ja.
Der ist ja, weil aber das so, wird ja also der Film kann, auch aufgemacht, dass er aus Kindheit, von der Kindheit, also frühkindlich traumatisiert ist, eben durch Misshandlungen und sowohl durch seine Mutter indirekt als auch durch wohl irgendeinen Lebenspartner der Mutter. Ich hätte noch eine andere Kontroverse zu dem Film, die ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt thematisch schon hinspringen wollen, und zwar die Szene, in welcher er die Treppe heruntertanzt. Im Trailer hat die einen sehr schönen orchestralen Soundtrack. Und im Film ist aber da was anderes. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, weil mir ist das im Film direkt aufgefallen. Ich habe gedacht so, oh, das ist aber seltsam. Und zwar ist da ein Song von Gary Glitter, einem verurteilten Kinderschänder, drunter gelegt. Der Song heißt Rock'n'Roll Part 2, ist relativ bekannt und wird in Amerika ist der
bekannt,
The Hey Song. Hat er so einen sehr eingängigen Beat, wurde auch schon gesampelt, ist gesampelt in einem Stück von The KLF unter einem anderen Namen, aber das ist eine andere Story. Deswegen habe ich diesen Beat sofort erkannt und habe gedacht, so, Moment mal. Jetzt kassiert für diesen Film, diesen Kinofilm, kassiert der verurteilte und im Knast sitzende Kinderschänder Gary Glitter Tantiemen. Und ich finde nicht mehr, dass das dieser Song, also ich kann verstehen, warum er da ist, eben weil es so eine wie sagt man, celebratory, also so eine feierliche, nicht in dem Sinne, du weißt, was ich meine, wie sagt man denn feierlich anders auf Deutsch? Also, du weißt, was ich meine. Also, er feiert sich selbst, ne? Ist jetzt nicht, aber ich finde, da wäre, so eine Zeitlupe und mit bombastischem Orchester wäre irgendwie, finde ich, besser gewesen, als da, so zwei, drei Takte vollkommen irre platziert. Von
es ist ja auch sehr Song. Kurz nur, ne?
Ja, genau. Und das wechselt dann direkt wieder in den Orchester. Man hört
auch keinen Gesang oder so. Ja.
Nee. Also deswegen, das verstehe ich eben nicht. Und da muss ja jemand die Rechte geklärt haben. Und da muss auch klar sein, von wem dieser Song ist. Also das ist echt ein bisschen, darüber gab es dann ein bisschen Backlash und Ärger. Ich finde es einfach, aus rein künstlerischer Sicht frage ich mich, ob der Song an der Stelle überhaupt richtig ist. Ne? Also ja. Wenn man das Ganze drumherum vergisst. Weil da es gibt halt eben auch Leute, die sagen, das ist eine gezielte, geschmacklose Provokation. Und ich denke mir so, nee, ja. Das kann ja gar nicht, also ist auch wieder nur zu dumm irgendwie. Also nicht richtig oder nicht richtig
nachgedacht. Ja, vielleicht ist es auch irgendwie ein missgeleitetes
Also einfach so ein Tabubruch, ne?
Geständnis davon, dass man irgendwie so einen Song, also dass sie den auch gerade deswegen reingenommen haben.
Naja, das wäre halt richtig übel, finde ich, wenn es so wenn es als Provokation. Ja.
Also dafür spricht, dass auch ein anderer Song in dem kurz angespielt wird, wo auch der Arthur Fleck intradiegetisch drauf eingeht, dieses My Name is Carnival.
Nö?
Läuft einmal und dann gibt es irgendwie eine Szene, wo er dann mit seinem Boss drüber spricht, hey, witzig, der Typ sagt, er heißt Carnival, aber ich heiße doch Carnival, also mein Charakter heißt doch Carnival. Also irgendwie so war das, glaube ich. Das ist ein Song von Jackson C. Frank, so ein Singer-Songwriter, der selber auch so depressiv und schizophren geworden ist und auch halt einfach total ein Album aufgenommen hat, ein bisschen Erfolg hat und dann total abgestürzt ist und so am Schluss, glaube ich, obdachlos war. Und also der auch so ein bisschen psychische Erkrankungen halt in der Musikgeschichte dann so thematisiert. Das fand ich ein ganz, weil ich mochte den Song oder den kurzen Teil, der da angespielt wurde, habe es danach gelesen und dann die Geschichte von diesem Singer-Songwriter gelesen. Das fand ich ganz interessant. Und das ist ja immer cool, wenn ein Film dann so Ebenen eröffnet oder dann auch so Sachen so klug platziert, die dann auch irgendwie so inhaltlich den Film ergänzen.
Das habe ich, den Song kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Woran ich mich viel mehr erinnern kann, ist
so ein Folksong, so ein ganz ruhiger.
Ist Send in the Clowns von Barbara Streisand. Und das ist diese Szene, wo dieser Wall Street-Typ diesen Song singt und der singt nicht nur den Refrain, sondern er fängt an mit der Strophe. Und da kann man drüber streiten, wie realistisch es ist, dass diese Person, diese Figur, diesen Text auswendig kennt. Ja, und dann gibt es eben noch, das ist Frank Sinatra, That's Life, was der Abspann.
Ja, ich glaube.
Ja, aber My Name is Carnival kannte ich bisher noch nicht und ich kenne auch den Jackson C. Frank nicht und aber das ist halt eben auch ein passender Song für den, der passt in eine ähnliche Richtung rein, wie auch Send in the Clowns. Der ist von Judy Collins, aber der wurde doch von Barbara Streisand gecovert, oder? Song written by Stephen Sondheim. Okay. Ich nehme alles zurück. Gibt's aber, ich hoffe, es gibt eine Barbara Streisand-Version. Weil das ist aus einem Stephen Sondheim-Musical. Barbara Streisand. Ich sehe gerade, Barbara Streisand war erst 86. Nachdem dieser Film spielt.
Und dann Cream, White Room kommt ja auch sehr zentral vor, als er dann mit dem Taxi dann rumfährt.
Ja, das ist aber auch nur so zwei Takte, ne? Also.
Aber da habe ich jetzt, gut, White Room ist halt auch so ein bisschen so die Gummizelle und so vielleicht, deswegen, weil ich den Song nie so richtig verstanden habe.
Ja, nee, ich weiß nicht, ob das explizit, aber das war jetzt auch meine Assoziation. Was mich auch daran erinnert, der Schluss und vielmehr die verschiedenen Enden, die der Film hat, weil der Film hat auch so, könnte auch schon an mehreren Stellen vorher zu Ende sein.
Der Schluss, der ist verhunzt. Das ist auf jeden
Fall. Würdest du so weit gehen? Weil ich war nämlich, als ich im Kino saß, fand ich es eigentlich nicht verkehrt, aber habe mir auch gedacht, so, also wie gesagt.
Da konnte er sich nicht richtig entscheiden, so mache ich jetzt hier Schluss, mache ich hier Schluss, nee, dann füge ich das noch an,
Genau, weil
also er hätte, da hat er irgendwie nicht richtig das war nicht elegant gelöst. Ja. Ne?
Da habe ich auch, es ist leider nicht meine Idee, weil ich glaube, das kam von meinem Bruder als Vorschlag. Wie wäre es denn gewesen, wenn er statt Robert De Niro zu erschießen, auf der Bühne sich selbst erschossen hätte und dann wäre die Szene gekommen, dass er in der Gummizelle untersucht und vernommen wird. Dann wäre, also dass wir hätten einen ähnlichen Effekt gehabt mit, dass man hinterfragt, was ist Wahrheit, was nicht. Das hat nämlich irgendwie, weil es gibt halt eben auch so die Hypothese, wir wissen gar nicht, wie viel eingebildet ist und ob er nicht vielleicht sogar die ganze Zeit im Irrenhaus saß. Dann ist aber auch gleich, das ist einfach doch zu viel, weißt du, dass er diese ganze, diese, er hat ja diese Christus-Szene, ne, wo er dann auch im Auto steht und sich feiern lässt, nachdem er befreit worden ist. Und dann ist er aber danach in der Irrenanstalt und wir wissen jetzt nicht genau, ist das davor wirklich passiert? Hat er sich das eingebildet? Hat er sich vielleicht alles davor eingebildet? Oder ist alles, was wir sehen, wahr und ist auch die letzte Szene wahr, die dann auch wirklich so, das ist sowas, das hätte man auch als nahen Abspann verstecken können, aber das wäre halt auch zu so einem Film nicht gepasst, dass es eine Szene nach dem Abspann gibt, wo er dann nochmal dann mit blutigen Fußspuren da durch den Flur läuft und verfolgt. Das fand ich halt eben auch, da wollte es halt eben noch mehr halt irgendwie Joker sein. So.
Naja. Naja, er sitzt am Schluss in Arkham Asylum, das finde ich einen guten Schluss eigentlich, aber das ist, also irgendwie, es war nicht richtig gut umgesetzt dann, dass dann, also dass die Riots dann ausgebrochen sind und dann ist er, flüchtet er aus dem Polizeiwagen. Und dann wird er wieder eingefangen und dann irgendwie, also das.
Ja, wobei wir das nicht sehen, dass er eingefangen wird. Deswegen kann man halt eben noch sagen, vielleicht war er ja die ganze Zeit da drin und hat sich das noch eingebildet.
Ja, so wollte ich aber nicht gehen. Ich glaube, das fände ich zu billig.
Ja, also.
Ich weiß nicht. Das fände ich auch unfair dem Zuschauer gegenüber. Also, das ist immer dann, das ist so ein Hattrick dann irgendwie.
Naja, aber das gibt's oft genug. So,
ja, aber
vorsätzliche Zuschauer vorsätzliche Zuschauertäuschung. Von wegen Subvert Expectations und so. Ja, haben wir sonst noch was zum Joker zu sagen? Also ich, auf einer Wertung von 1 bis 10, bin ich gestern gefragt worden, 7, dann habe ich gesagt, na, vielleicht eher 6,5. Ich bin nicht sicher.
Ja, ich würde eine stabile 7 schon geben.
Ja. Naja. Aber ich finde nicht, dass er einen Oscar gewinnen muss. Wir werden es sehen.
I've seen your face in every place that I'll be gone.
Das war Überpop Folge 72. In der die nächste Folge erscheint voraussichtlich am 10. November. In dieser Folge werden wir dann den Film El Camino besprechen, der als Fortsetzung und oder Epilog zur Serie Breaking Bad fungiert. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Sad music in the night sings a scream of light out of chorus, and voices you might hear appear and disappear in the forest, short and tall.